DW Menschen und Märkte.
Wieder Spekulationen um eine Bankenhochzeit. Boeing nach Flugzeugabsturz unter Druck. Reformpläne für Europa und der 8. Jahrestag der Reaktorkatastrophe in Fukushima. Das sind unsere Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Herzlich willkommen. Die Deutsche Bank ist die größte und die Commerzbank die zweitgrößte Bank Deutschlands. Gerüchte über eine mögliche Fusion der beiden gibt es seit Monaten. Nun haben die Spekulationen neue Nahrung bekommen. Viktor Goitka aus Frankfurt.
Der Vorstand der Deutschen Bank soll vor 3 Wochen beschlossen haben, erste Gespräche mit der Commerzbank aufzunehmen. Das berichten mehrere Medien. Die ersten Drähte zwischen den Finanzinstituten seien gelegt, sogar erste inoffizielle Gespräche in kleiner Runde hätten bereits stattgefunden. Viele am Finanzplatz Frankfurt sehen besonders die Bundesregierung als großen Anhänger einer Fusion. Besonders Bundesfinanzminister Olaf Scholz wünscht sich offenbar, dass eine Fusion schnell aufs Gleis kommt. Die Zeit drängt aus Sicht der Politik. Berlin hätte gerne eine Rückmeldung beider Banken noch vor den Europawahlen Ende Mai. Die Kurse beider Banken reagieren heute deutlich, obwohl die Spekulationen über eine Bankenhochzeit inzwischen schon ein Dauerbrenner in Frankfurt sind. Dabei sind viele Experten skeptisch, ob eine Bankenfusion aus 2 Problembanken tatsächlich ein starkes Unternehmen formt. Viele Kunden könnten sich eine andere Bank suchen und die unterschiedlichen IT-Systeme anzukoppeln, wäre eine Mammutaufgabe.
Viktor Goitka aus unserem Frankfurter Börsenstudio über die neuesten Hochzeitsfantasien aus der Bankenlandschaft. Wie sich die Zeiten ändern. Vor 10 Jahren waren Banken, die zu groß waren, ein Schreckgespenst. Too big to fail. Inzwischen aber drängt selbst die Politik auf einen Zusammenschluss der beiden Banken. Meine Kollegin Insa Wrede hat den Bankenexperten Thomas Hartmann-Wendels von der Universität zu Köln gefragt, ob Deutschland wirklich einen nationalen Bankenchampion braucht.
Nun, für eine starke Wirtschaftsmacht wie Deutschland, vor allem für eine sehr stark auch exportorientierte Nation wie Deutschland, ist es schon wichtig, dass es auch entsprechende Banken gibt, die die Bedürfnisse der Wirtschaft befriedigen können. Und angesichts der Spannungen, die es im internationalen Güterverkehr gibt, gerade auch Handelskriege und so weiter, wächst auch das Interesse, dass diese starke Bank eine in Deutschland beheimatete Bank sein soll. Insofern kann ich das Argument verstehen. Andererseits muss man auch sagen, man braucht nicht nur eine große Bank, man braucht auch eine leistungsfähige und starke und gesunde Bank. Und die Deutsche Bank und auch die Commerzbank sind nur 2 Banken, die mit sehr starken Problemen in der Vergangenheit zu kämpfen hatten. Langsam scheinen sie wieder ein bisschen Fuß gefasst zu haben, aber eine Fusion zweier so großer und komplexer Institute ist eine Riesenaufgabe. Das heißt, auf viele Jahre hinaus wäre diese fusionierte Bank auch nicht besonders leistungsfähig.
Genau, das ist auch mein Punkt. Vor einem halben Jahr hat ja noch Deutsche Bank-Chef Sewing gesagt, dass seine Bank erst in 1 bis 1,5 Jahren bereit sei für so eine Großfusion wie mit der Commerzbank. Warum jetzt die Eile?
Nun, es scheint sehr stark durch die Politik vorangetrieben worden zu sein. Wenn man sich auch die Wirtschaftspolitik im Allgemeinen anschaut, dann ist es so, dass doch das Vertrauen in internationale Kooperationen, in den freien Welthandel, auch in den freien Austausch von Finanzdienstleistungen, dass dieses Vertrauen gesunken ist und man doch stärker wieder auf eine nationale Komponente setzt. Und von daher wohl dieser Wunsch, hier eine starke, in Deutschland beheimatete Bank zu schaffen. Man übersieht allerdings die Gefahren, die damit auch verbunden sind. Beide Banken sind, wie gesagt, noch nicht richtig gefestigt. Und wenn das Ganze schiefgehen sollte, fällt es letztlich dem Steuerzahler auf die Last. Denn diese zusammengefasste Bank wird natürlich so systemrelevant sein, dass sie gar nicht mehr insolvent werden kann, da wird der Staat eingreifen müssen zulasten des Steuerzahlers.
Sie sagten es gerade schon, beide Banken, die Commerzbank und die Deutsche Bank, befinden sich im Konzernumbau. Wäre das nicht sinnvoller, wenn die Politik die Wettbewerbssituation der heimischen Banken verbessern würde, anstatt jetzt Druck auf die Deutsche Bank im Hinblick auf eine Fusion auszuüben?
Wir haben in Deutschland einen sehr intensiven Wettbewerb, vor allem auch durch die Sparkassen und durch die Genossenschaftsbanken, die sehr erfolgreich unterwegs sind. Das schafft natürlich erhebliche Probleme, auch gerade für die beiden großen Banken. Dieser Wettbewerbsdruck ist allerdings auch positiv, den sollte man nicht reduzieren, sondern diesem Wettbewerbsdruck müssen sich die großen Banken stellen. Das kann nur die Lösung sein, denn Wettbewerb ist ja vielleicht für die Banken nicht besonders angenehm, aber für die Kunden ist es ja ein großer Vorteil und den sollte man nicht aufgeben.
Es heißt ja, wenn es um diese Fusion geht, wenn man zwei Lahme zusammenschließt, dann wird daraus nicht ein Florieren des Instituts. Wäre es für die Deutsche Bank in diesem Hinblick nicht sinnvoller, mit einem starken nicht-deutschen Partner aus Europa zum Beispiel zusammenzugehen?
Grundsätzlich ist es immer ein Problem, wenn zwei große Banken fusionieren. Das sieht man ja auch bei Deutsche Bank und Postbank zum Beispiel. Die Übernahme ist auch noch nicht richtig verdaut. Die IT-Systeme übereinander zu bringen, zu vereinheitlichen die Prozesse, das ist ein riesiger Aufwand. Das ist grundsätzlich immer ein Problem. Ein starker europäischer Partner wäre sicherlich eine sinnvolle Strategie, aber ich glaube nicht, dass sich ein solcher finden lässt, denn jede Bank wird auch davor zurückschrecken, sich an der Deutschen Bank zu beteiligen oder diese zu übernehmen, denn man weiß nicht, was man sich damit einkauft. Es gibt noch viele Probleme, die ungelöst sind. Das ist für einen potenziellen Erwerber nicht durchschaubar, welche Risiken er sich damit einhandelt.
Glauben Sie denn, dass es sinnvolle Alternativen gibt zu so einem Zusammenschluss zwischen Deutscher Bank und Commerzbank?
Meiner Meinung nach wäre es immer noch das Beste, wenn beide Banken getrennt bleiben und versuchen, ihre internen Prozesse auf Vordermann zu bringen, auch ihre IT zu modernisieren, um so wieder schlagkräftig zu werden. Für die Fusion fehlt mir also die Fantasie. Es gibt ja auch keine Geschichte, die damit verbunden ist, dass man hier irgendwie ein strategisches Ziel anstrebt, außer vielleicht Kosten zu sparen, Filialen zu schließen. Aber das ist alles keine Strategie, die die Fantasien beflügelt. Insofern wäre aus meiner Sicht es besser, wenn beide Banken getrennt weiter existieren.
Thomas Hartmann-Wendels war das, Direktor des Instituts für Bankwirtschaft an der Universität zu Köln. Die Fragen stellte meine Kollegin Insa Wrede. Bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba sind am Sonntag alle 157 Insassen ums Leben gekommen. Die Absturzursache ist noch ungeklärt, der Flugschreiber wurde gerade gefunden. Fest steht, dass es sich um eine Boeing des Typs 737 MAX 8 handelt. Eine Maschine desselben Typs war im vergangenen August in der Nähe der indonesischen Hauptstadt Jakarta abgestürzt. China und Indonesien haben nun erstmal ein Flugverbot für diese Maschinen verhängt. Und Hersteller Boeing steht unter Druck. Sebastian Schreiber.
Die Verunsicherung ist groß nach dem Absturz der 737 MAX 8 in Äthiopien. Der Flugzeughersteller Boeing mit Sitz in Chicago teilte mit, es gebe keinerlei Grundlage, den Betreibern der Flugzeuge neue Anweisungen zu geben. In einer Mitteilung hieß es, Boeing-Techniker würden den Behörden bei der Aufklärung des Unglücks in Äthiopien assistieren. Im vergangenen Oktober war in Indonesien bereits eine Boeing 737 MAX 8 der Fluglinie Lion Air abgestürzt. 189 Menschen kamen ums Leben. Nun also wieder ein Absturz des Boeing-Modells. Der Vorfall in Äthiopien ähnelt dem Absturz in Indonesien. Beide Maschinen stürzten kurz nach dem Start ab bei klaren Wetterbedingungen. Unklar ist aber, ob auch die Ursache identisch ist. Experten werten nun die Flugschreiber der in Äthiopien abgestürzten Maschine aus. Auch im Fall des in Indonesien abgestürzten Flugzeugs ermitteln die Behörden noch. Während etwa China und Indonesien entschieden, die Boeing 737 MAX 8 vorerst nicht fliegen zu lassen, sind die Maschinen in den USA und anderen Ländern weiter im Einsatz. Boeings Aktie rutschte am Morgen kräftig ab. Der Flugzeughersteller verzeichnete zum Handelsstart Verluste im zweistelligen Prozentbereich. Die 737 MAX-Serie ist für Boeing ein weltweiter Verkaufserfolg. Etwa 350 Maschinen wurden ausgeliefert, über 5000 weitere sind bestellt.
Anfang März hat er es wieder versucht. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron präsentierte erneut zahlreiche Reformideen für die Europäische Union. Beim Handel, bei der Verteidigung, aber auch in der Asylpolitik fordert Macron mehr Gemeinsamkeit und bessere Abstimmung. Im Herbst 2017 hatte Macron schon einmal ein großes Konzept für Europa vorgelegt. Eine Antwort aus Berlin blieb damals ewig aus. Diesmal ging es schneller. Am Sonntag skizzierte die Nachfolgerin Angela Merkels an der Spitze der CDU ihre Ideen für Europa. Die sind in vielerlei Hinsicht ein Gegenentwurf zu Macron. Marcel Wagner aus Paris.
Es sollte offenbar eine deutliche Botschaft sein, die Annegret Kramp-Karrenbauer gestern über den Rhein senden wollte. Und zumindest in den Zeitungen ist das auch so angekommen. Die explosive Antwort von Berlin an Macron überschreibt das liberale Wochenmagazin Le Point seinen Artikel. Der konservative Figaro formuliert es nicht ganz so dramatisch, folgert in seiner Überschrift allerdings auch recht klar. Die CDU von AKK steckt ihre Grenzen ab zum Europaprojekt von Macron. In ihren Artikeln sehen die Analysten zunächst einmal die gravierenden Unterschiede, die AKK in ihrem Text zum französischen Präsidenten herausarbeitet. Europäischer Zentralismus, europäischer Etatismus, die Vergemeinschaftung von Schulden, eine Europäisierung der Sozialsysteme und des Mindestlohns wären der falsche Weg, schrieb die neue CDU-Vorsitzende, ein Zitat, das es tatsächlich in alle französischen Artikel geschafft hat. Zwar hat Macron nie von einer Vergemeinschaftung von Schulden gesprochen, doch das Signal sei eindeutig, urteilt Le Point. Die CDU-Chefin sagt ganz oben, was viele Deutsche unten denken und zeigt bei der Gelegenheit, dass ihr Regierungsstil deutlich anders sein wird als der zurückhaltende und vorsichtige von Angela Merkel. Die christlich-konservative Lacroix findet im Text von AKK weitere Sticheleien, etwa im Bereich der hohen Diplomatie. Mit dem Risiko, Frankreich gegen sich aufzubringen, verteidigt sie die Schaffung eines permanenten Sitzes der EU im UN-Sicherheitsrat, schreibt der Autor. Und weist darauf hin, dass Frankreich Deutschland zwar versprochen habe, dessen Wunsch nach einem eigenen Sitz zu unterstützen, niemals aber den französischen Sitz abgeben würde. Der konservative Figaro versucht, auch die Gemeinsamkeiten zwischen den Vorschlägen von Macron und AKK zu finden. Etwa in der Analyse beider Seiten, dass Europa dringend Reformen brauche, im Eintreten für ein stärkeres und harmonischeres Europa, etwa wenn es um Innovationen geht, oder auch in AKKs Vorschlag für einen europäischen Klimaschutzpakt. Dennoch, so der Berlin-Korrespondent, indem die neue Chefin der CDU, der stärksten Partei in Deutschland, rote Linien und Ziele definiert, erinnert sie Emmanuel Macron daran, wer eigentlich in Europa das Sagen hat. Eines allerdings ist den französischen Journalisten nicht verborgen geblieben, nämlich die Tatsache, dass der Europatext nicht etwa von Kanzlerin Merkel, sondern von AKK kommt. Die Korrespondentin des Wirtschaftsmagazins Les Echos weist daher darauf hin, dieses Europaprogramm von AKK dient der Strategie, die eigenen Truppen zu sammeln. Seit ihrer Wahl am 7. Dezember umgarne AKK den konservativen Parteiflügel, der Friedrich Merz unterstützt habe. Diese Strategie trage intern Früchte, aber, so warnt die Autorin, der Aufstieg der Thronerbin an der Seite von Angela Merkel droht, sowohl die Partnerschaft mit der SPD als auch den deutsch-französischen Dialog komplizierter zu machen. Apropos SPD. Deren Antwort auf die Macron-Vorschläge wird nicht nur von Leserinnen und Lesern in den Kommentarspalten bislang schmerzlich vermisst.
Aus Paris berichtete Marcel Wagner. Heute vor 8 Jahren, am 11. März 2011, erschütterte ein schweres Erdbeben und ein gewaltiger Tsunami den Norden Japans. Im Atomkraftwerk Fukushima kam es zum Super-GAU. Die Aufräumarbeiten werden wohl noch viele Jahre andauern. Das Unglück hat allerdings nicht dazu geführt, dass sich Japan von der Atomkraft verabschiedet hat. Ganz anders in Deutschland. Hier wurde Fukushima zum Auslöser für die Energiewende. Claudia Wehrle.
11. März 2011.
Die Ereignisse in Japan sind ein Einschnitt für die ganze Welt, für Europa, auch für Deutschland.
Bundeskanzlerin Angela Merkel, nur wenige Stunden nachdem der Norden Japans von einem Erdbeben der Stärke 9 erschüttert worden war. Meterhohe Wellen rasten auf die Küste zu, tausende Menschen starben, ganze Städte wurden ausgelöscht. Und als ob das alles noch nicht genug gewesen wäre, im Atomkraftwerk Fukushima fiel der Strom aus. Nachrichten einen Tag später, am 12. März.
In Japan wächst nach den verheerenden Erdbeben die Angst vor einem atomaren GAU. Nach japanischen Medienberichten sind rund 200.000 Menschen auf der Flucht aus dem Gebiet rund um das beschädigte Atomkraftwerk Fukushima.
Was damals in Japan geschah, hat die Energieversorger hierzulande vor gewaltige Herausforderungen gestellt. Auf einmal ging es ganz schnell. Der Ausstieg aus der Atomenergie war beschlossene Sache. Große Konzerne wie E.ON oder RWE mussten auf einmal erkennen, unsere bisherigen Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr. Über kurz oder lang lässt sich mit Atomenergie kein Geld mehr verdienen. Und auf einmal war der Druck groß, nach Lösungen zu suchen, wie die Versorgungssicherheit gewährleistet werden könnte. Milliarden an Fördergeldern flossen daraufhin in die Gewinnung von Solarenergie, Windenergie oder die Energiegewinnung aus Biomasse. 2016 zogen die beiden großen Energiekonzerne E.ON und RWE die Notbremse. Sie stellten alle Bereiche auf den Prüfstand. Aus 2 ehemaligen Konkurrenten sollen nun 2 Konzerne entstehen, die sich auf ganz unterschiedliche Geschäftsfelder konzentrieren. Für den RWE-Chef Rolf Martin Schmitz ist das der einzig richtige Weg.
Strukturelle Veränderungen sind stets auch mit Unsicherheit für die betroffenen Mitarbeiter verbunden. Aber wenn 2 führende Unternehmen ihre Kräfte bündeln und sich so bessere Chancen für die Zukunft erarbeiten, dann bin ich sicher, zahlt sich das langfristig auch für die Mitarbeiter aus.
Eine gute Idee, sagt auch Claudia Kempfert. Sie ist Energieexpertin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und dennoch sind all diese Konzepte ihrer Meinung nach ein bisschen zu kurz gedacht.
Gerade vor dem Hintergrund, dass sich jetzt hier sehr große Konzerne wieder versuchen zusammenzuballen und am Ende nicht wirklich verstanden haben, dass die neue Energiewelt Geschäftsmodelle erfordert, die dann sehr viel kleinteiliger, sehr viel flexibler sein müssen und man sich offensichtlich damit zu schwer tut.
Die Börse hat in den vergangenen Jahren sehr sensibel auf die Veränderungen in der Energiebranche reagiert. Zeitweise sind die Kurse von E.ON und RWE regelrecht eingebrochen, auch weil klar ist, dass es nicht ausreicht, Atommeiler herunterzufahren und die Werkstore für immer zu schließen. Atomkraftwerke müssen zurückgebaut werden, das ist teuer und man muss sich auch um die Altlasten kümmern. Claudia Kempfert ist dennoch ganz zuversichtlich.
Sie können den Strukturwandel ja ohnehin nicht aufhalten,
sagt sie.
Und diesen Strukturwandel klug zu begleiten, das ist sicherlich keine einfache Aufgabe. Und die Politik tut sich da mehr oder weniger schwer. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, gerade weil die Gesellschaft im Moment auch sehr mobil wird und sehr deutlich macht, was sie möchte und was sie nicht möchte, dass es auch gelingt, diesen Wandel zu gestalten.
Wir stehen woanders als vor 10 oder vor 15 Jahren. Und ja, mit diesen Veränderungen sind auch große wirtschaftliche Chancen verbunden.
Claudia Wehrle zum 8. Jahrestag der Reaktorkatastrophe in Fukushima. Damit sind wir am Ende im Wirtschaftspodcast. In der Technik war heute Jürgen Kuhn, am Mikrofon Andreas Becker. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.